Juicy Seeker! Yeehoo! Glory, glory! Was für ein Hammer-Worship! Was für ein wunderbarer Gott! Hey, wir sind im Thema Auferstehung der Toten. Und bevor wir in das reintauchen, lass uns doch kurz aufstehen und einfach links und rechts sag Hallo. Gang auf jemanden zu, den du noch nicht kennst. Verrat etwas, was die Person noch nicht weiss. Was ist dein Lieblingstier, dein Lieblingsberg, deine Lieblingsdestination? Und während dieser Zeit bitte ich den Alberto und den Rudi schon mal on stage. Wir machen euch stark klar für ein Zeugnis. Halleluja! Unser Gott ist mächtig, Jesus ist real. Es ist der Hammer, dass der Schöpfer von allen Himmel so greifbar nahe ist. Und in den letzten Wochen und Tagen haben wir erlebt, wie Gott wieder seine Hand ausgestreckt hat und Menschen berührt hat, wie Wiedergeburten passiert sind. Es ist gewaltig. Sehr oft haben wir das Evangelium verkündigen. Die Menschen waren sehr berührt, haben aber noch nicht positiv geantwortet auf Jesus. Aber wir wissen, dass das im Herzen weiter wirken tut. Und jetzt als allererstes wollen wir doch als ganze Church beten für die reiche Ernte, die reinkommt. Dass dort, wo der Heilige Geist am Wirken ist und ein Mensch am Vorbereiten ist, dass einfach überwiegend, überragend ist, was der Heilige Geist sagt und was Jesus Menschen lockt. Und lass uns doch jetzt einfach auch heilige Hände erst aufstrecken und bitten wir von der Herr von der Ernte, dass er Arbeiter sendet. Jesus, ich danke dir, bist du gekommen, um die Welt zu retten. Du bist gekommen, um zu finden, was verloren ist. Wir loben und preisen dich, Herr. Jeder, der den Namen vom Herrn anruft, wird gerettet. Vater, und wir wissen, es sind so viele Menschen jetzt, sind von dir einfach auch angepinkt worden, weil du sie liebst, sind von dir angesprochen worden in ihrem Herzen. Im Namen Jesu Christus binden wir finstere Mächte, wir binden die Macht vom Verblender und wir sagen, Jesu Licht soll hell leuchten. Es soll durchdringen in die einzelnen Familien, zu den Familienvätern, zu den Müttern, zu den Teenagern, zu den Alleinstehenden, zu den Jungen, zu den Alten, zu allen Nationen. Heilige Geist soll fallen und Herzen erweichen, soll überführen von Sündgerechtigkeit und Gericht, dass neue Schöpfung entsteht im Namen Jesus. Und wir bekennen, der Herr ist Sieger, Jesus ist der Gleiche in Ewigkeit. Halleluja. Amen. Und ich möchte euch heute eine Geschichte näher bringen, die mich sehr berührt hat. Nämlich nach der Sommerferien bin ich begrüßt worden vom Alberto. Und der Alberto, ich sage euch ein paar kleine Informationen von ihm. Er kommt von Costa Rica. Er ist 23 Jahre alt. Er ist, wenn ich es richtig sage, vor 4 Jahren ist er abgereist von Costa Rica. Ist auf Europa gekommen, ist in 17 verschiedenen Ländern gewesen. Also als junger Mensch hat er einfach sein Koffer gepackt und ist gegangen. Und er ist auch in die Schweiz gekommen. Und er hat im Juni, Juli hat Jesus ihn gefunden, da auf der Straße von Zürich. Glory. Mann hat das Evangelium gehört, hat seine Sünden bekannt, ist getauft worden, erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und jetzt Alberto, ich weiss, es ist ein grosses Thema natürlich, das Leben ist 23 Jahre alt. Das kann man nicht in 5 Minuten sagen. Aber sag uns, wie war dein Leben gewesen, bevor du Jesus Christus kennengelernt hast?
My life before meeting Jesus was very different to what is now. I had a different relationship with sin.
Sein Leben war komplett anders, bevor er Jesus kennt hat.
I was smoking for many, many years.
Ich habe für viele Jahre geraucht.
And that was a part of my life I thought I could never change.
Und das habe ich wirklich gedacht, das könnte ich nie ändern.
I thought as well I could never change the sinner I was. I was not able to do it by myself.
Ich habe wirklich gedacht, ich könnte mich nie ändern. Die Sündhaftigkeit, die ich habe, könnte ich nie aus meiner eigenen Kraft ändern.
Before meeting Jesus, I thought I could fix my problems only by myself, not with the help of God.
Und trotzdem, bevor ich Jesus getroffen habe, und ich dachte, ich könnte meine Probleme selber lösen, ohne, also einfach auf meine eigene Kraft.
Was bewegt so einen jungen Mensch mit 19 einfach das Land zu verlassen und 17, in 17 Länder umreisen? Das klingt, als ob du sehr auf der Suche gewesen wärst.
Since many years ago, I've been looking for a change or the possibility to change.
Ich denke, dass ich wirklich für viele Jahre versucht habe, einen Weg zu finden, um mich zu ändern.
Yeah, I think that's the answer. But that was what moved me to come out of my house.
Das hat mich wirklich zum mein Haus verlassen bewegt.
Jetzt, Dick, du bist auf Zürich gekommen, offensichtlich, und du hast Jesus da gefunden, Jesus hat dich gefunden. Wie ist das konkret passiert?
Jesus used a couple of people that are very important to me now. For example, Claudia Nina. and the family Geiser.
Yeah.
But mainly I came to... Sorry.
Ich bin auf Zürich gekommen und es gibt verschiedene Leute, die ich besonders danken möchte. Zum Beispiel die Wege von Janina und Familie Geiser.
Ja, yeah, und Marcel.
Und auch Marcel.
Ja, yeah. He explained me the gospel like I've never been explained it before.
Der Marcel hat mir das Evangelium erklärt, wie ich es noch nie vorher gehört habe.
Ja, yeah, I had a lot of understanding and revelation through him.
Da habe ich wirklich gewisse Sachen plötzlich verstanden und Offenbarung gehabt.
And, yeah, thank you, man.
Danke vielmals. And how did you meet these people at first place? Wie hast du die Leute zuerst getroffen?
First through Claudia Nina. Claudia, sorry.
Through Claudia.
Through Claudia, yeah. There is a place where people... it's a social place, social health place. I met Anna there. she passed by there, but, yeah.
Es gibt einen Ort, der heißt Sonnenstube, und das ist so ein exactly, Ort, wo man kann essen, Kleider bekommen.
Yeah, because about that time I was living in a tent somewhere outside of Zurich.
Er hat in einem Zelt gelebt außerhalb von Zürich.
Yeah, it was through Claudia. We were praying after. So it's the normal meeting when people come to eat, and then after there is a prayer, and everybody left, but we were praying together, and. She gave me a card from Jesus.
Wir haben zusammen gegessen, wie man das üblich macht, haben es dort gebetet und nach dem Gebet sind alle gegangen, aber ich bin geblieben und dann konnte ich mit Claudia reden.
Then I came to the Jesus Cafe.
Und sie hat mir eine Karte gegeben vom Jesus Cafe und bin ich ins Jesus Cafe gekommen.
Yeah.
And then you met Marcel.
Yeah,
he explained the gospel. Glorious.
Nächster Punkt war, deine Taufe, deine Wiedergeburt, wie hast du das erlebt und was war nachher anders gewesen?
During the baptism, I had a big release and I was filled with a lot of peace.
Während der Taufe bin ich mit viel Frieden gefüllt gewesen.
And I learned a new language just right immediately.
Und ich habe eine neue Sprache gelernt, also sofort.
Yeah, and my relationship to sin just changed since that moment.
Und meine Beziehung zu Sünde hat komplett sich verändert.
Danke vielmals. Der Alberto ist mit dem im Touristenstatus da unterwegs. You're in a state of tourist. Und wie es weitergeht, ist in Gottes Hand. How Alberto moves on is in God's hand. But now, let us pray for Alberto. Let's stand up and just bless this wonderful person.
Jesus, führ du Alberto. Führ du ihn mit ihm klarer reden. Führ du ihn und hilf ihm, im Glauben zu wachsen. Hilf ihm, das Evangelium weiterzugeben, das Leben weiterzugeben. Hilf ihm, um den Weg zu finden, den du für ihn hast, mit ihm hast, in dir, dass er in dir bleibt, alle Zeit, bis er dann vor dir steht. Amen. Halleluja.
Glory. Danke vielmals. Danke auch Rudi und Alberto. Wir sind jetzt wirklich ein internationales Team. Halleluja. So einen schönen Brüder. Wow. Glory, was der Herr alles tut. Ich freue mich schon auf nächste Woche, werden wir eine Geschichte vom Solothurner hören, wo Gott gefunden hat. Aber das wird dann ein bisschen einfacher werden, glaube ich, von der Sprache her. Jetzt bin ich nicht sicher, ob da mein Drückerli nicht geht gerade. Wir gehen in die Lehre von der Auferstehung hinein. Halleluja, von der Totenauferstehung. Ist die fünfte Lehre Grundlagenlehre. Und es ist wirklich interessant, der Hebräer 6, jede einzelne Lehre, die er dort aufführt, ist absolut zentral. Und bevor wir in das hineingehen, wir werden mehrere Sündungen dazu brauchen, lass uns mal kurz die Köpfe zusammenstrecken und mich nimmt das Wunder, sagen einander, was wissen denn dann schon? Wie würde der jetzt irgendjemandem, der noch nie die Bibel in der Hand hat, die Lehre von der Totenauferstehung erklären? Probiert doch das einmal links und rechts. Was wisst ihr schon? So werden wir auch einiges noch herausfinden. Komplexe Sachen, Lehre von der Totenauferstehung. Es gibt ja eine erste Auferstehung, es gibt eine zweite Auferstehung, es gibt einen ersten Tod, einen zweiten Tod. Wo bist du denn zwischen deinen, bevor du dann wirklich definitiv auferstehst? Und wer aufersteht und in welcher Reihenfolge? Glory, sind wir so froh, dass das Wort Gottes uns wirklich da nicht im Dunkeln lässt. Es wird Aufklärung geben. Und ich möchte heute über die Grundlage hineingehen. Also Jesus, die Wichtigkeit, erstens, warum ist die Lehre so wichtig von der Totenauferstehung? Ich bin selber wieder überrascht gewesen, wie zentral das Thema ist und wie wenig ich eigentlich darüber weiss. Zweitens, Jesus Auferstehung ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt. Und wenn wir noch dazu kommen, dann kommen wir bereits heute ein bisschen zum Auferstehungslieb. Das ist auch sehr eine coole Sache. Auferstehungslieb wartet auf dich, alle, die irgendwie Schmerzen haben oder mit Übergewicht kämpfen oder die Haare rausfallen oder sonst irgendetwas wünschst dir, dass anders wäre. No problem. Auferstehungslieb ist schon unterwegs für dich. Das wird absolut, ist eine Realität und es ist eine Verheißung. Und das darf man nicht vergessen, wenn man mal ein bisschen Rheuma hat oder etwas. Auferstehungslieb kommt. Und dann wollen wir natürlich auch die ganz heissen Topics anschauen, wie erste Auferstehung, zweite Auferstehung, erster Tod, zweiter Tod etc. Also, das Schlüsselkapitel, wenn es um die Auferstehung geht, ist 1. Korinther 15. Das empfehle ich euch auch, Zeit zu nehmen und das ganze Kapitel durchzulesen. Es ist grundsätzlich alles gesagt drin, was wichtig ist. Ich lese mal die ersten 20 Verse durch. Ihr dürft euch also zurücklehnen und mal hören, was da steht. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr feststeht, durch das auch ihr gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Alle, die auch die Lehre von Torben gehört haben, über die Möglichkeit, das Heil zu verlieren, wenn du das einmal verstehst und weisst, es ist möglich, dass Heil wieder kannst verlieren, dann siehst du es überall in der Bibel, nämlich, dass wir das ewige Leben erst überkommen am Tag vom letzten Gericht. Oder? Da heisst es eben, dass auch ihr gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet. Wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Das einfach als ein kleiner Hinweis, wie oftmals wir doch einfach auch Lehren einfach hineingesogen haben. Jesus Christus, komm in mein Leben und dann bin ich gerettet in alle Ewigkeit. Wenn man das Wort Gottes anschaut, nein, es ist nicht so. Es geht viel tiefer. Jesus hat das einen enormen Preis gekostet. Gott hat alle Hebel in Bewegung gesetzt und erwartet von uns volle Hingabe. Damit wir am Schluss ewige Leben ererben. Das eine kleine Fußnote, es gibt jetzt keine mehr. Aber ich lese ihn nochmal. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das auch ihr angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er auch Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln, zuletzt aber vor allem erschienen ist er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der nicht wert ist, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe, seit Paulus. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Also Gnade Gottes arbeitet in uns. Wäre super, nächste Fußnote. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gibt? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich ist euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Das ist ihm wirklich mega wichtig, dass wir den Punkt verstehen. Wenn es keine Totenauferstehung gibt, ist auch Jesus nie vom Tod aufgestanden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Wenn wir nun in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Amen. Also, 1. Korinther 15, 16, 17. Wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist aus Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Darum ist die Auferstehung und die Lehre von der Auferstehung der absolute Dreh- und Angelpunkt. Und die Lehre von der Auferstehung ist immer schon bekämpft worden und angezweifelt worden. Zum Beispiel gerade von den Juden selber. In Matthäus 28, Vers 11 ist beschrieben, wie die Juden gehandelt haben, was die Pharisäer sich ausgeheckt haben, um die Auferstehung zu vertuschen. Man kann es nicht anders sagen. Sie haben nicht gewusst, was ist passiert. Und sie müssen etwas erfinden, damit ihr religiöses Gebäude und ihre Macht nicht gestohlen wird. Matthäus 28, Vers 11. Bestechung der Kriegsknechte. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den obersten Priestern, was alles geschehen war. Die obersten Priester sind Sadduzäer gewesen. Sadduzäer sind die politische Kaste gewesen, dazumals. Anders als die Pharisäer, die die religiöse Kaste gebildet hat, sind die Pharisäer eigentlich die Humanisten gewesen von der damaligen Zeit, wenn man das so sagen will, und haben somit auch die Auferstehung abgelehnt. Diese versammelten sich nach den Ältesten, nachdem sie den Rat gehalten hatten, eben der Rat haben sie gehabt, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies vor den Statthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt, die Lügner. Sie aber nahmen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren, und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Logischerweise, wenn Jesus Leichnam gestohlen worden ist und verscharrt worden ist und wenn er einmal gestorben ist und immer tot ist, dann muss der Jude auch nicht an Messias Jesus Christus glauben. Auch bei den Moslems hat sich eine Lüge hineingeschlichen. Sure 4, die Frauen, Vers 157 und 158. Und wegen ihrer Rede aus dem Koran zitiere ich, wir haben den Messias Jesus, den Sohn der Maria, den Gesandten Gottes getötet, während sie ihn doch weder erschlagen noch gekreuzigt hatten, sondern dies wurde ihnen nur vorgetäuscht und jene, die in dieser Sache uneins sind, sind wahrlich in Zweifel darüber. Sie haben keinerlei Kenntnis davon, sondern folgen nur einer Vermutung. Und sie haben ihn nicht mit Gewissheit getötet. Vielmehr hat Allah ihn zu sich emporgehoben. Und Allah ist allmächtig, allweise. Und es gibt keinen unter den Leuten der Schrift, der nicht von seinem Tod daran glauben wird. Und am Tage der Auferstehung wird er Jesus ein Zeuge gegen sie sein. Das glaubt der Moslem, das wird ihm gelehrt. Und auch der aufgeklärte Mensch heutzutage glaubt nicht, dass Jesus Christus auferstanden ist. Aber Jesus ist auferstanden. Am dritten Tag, wie er es vorausgesagt hat. Ja, Glory, geben den Applaus, Jesus. Halleluja. Er ist auferstanden. Halleluja, Halleluja. 1. Korinther, tauchen wir wieder rein. Jesus Christus ist auferstanden und er ist gesehen worden. 1. Korinther 15,5. Und nachdem er Kephas erschienen ist und danach den Zwölfen, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal geschienen, von denen die meisten noch leben, etliche auch wenn schlafen sind, danach Jakobus, der Apostel und an Paulus. Und das fällt euch da auf, wenn man das so liest. Am Kephas ist er erschienen. Wem ist denn Jesus Christus wirklich erschienen? Zuallererst. Den Frauen. Amen. Den Frauen. Ja, und es gibt ein paar ganz starke Argumente für die Frauen im Wort Gottes. Jeder Mann ist durch eine Frau geboren worden und Frauen haben Jesus Christus als allererste gesehen, als er auferstanden ist. Aus dieser Kultur heraus wissen wir ja, dass Frauen dazumals nichts gegolten haben. Jesus hat das aber geändert. Er hat das geändert. Er hat Frauen gekehrt. Und im Galaterbrief lesen wir, da ist weder Griech noch Römer, noch Mann, noch Frau, noch Sklave, noch Freie. Alle sind eins in Jesus. Irgendwie ist ihm das da wieder vergessen gegangen. Paulus ist auch in der Heiligung. Aber wir sehen die lange Liste von Menschen, die dem Auferstandenen begegnet sind. Und zuallererst die Frauen. Jesus Christus selber hat prophezeit, dass er nach 3 Tagen auferstehen wird. Matthäus 12, Vers 39. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Ein Zeichen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Jesus Christus hat vorausgesagt, mehrfach an vielen Orten, dass er selber wird sterben und auferstehen, und zwar am dritten Tag. Am dritten Tag. Und ich kann jetzt auf das nicht eingehen, aber ich habe schon mal über das Pessach gelehrt. Und Jesus, wir lehren ja, dass Jesus vom Freitag bis am Sonntagmorgen irgendwie zwischen 1,5 und 2 Tagen im Grab gelegen ist, und es stimmt schlicht einfach nicht. Jesus ist nicht am Sonntag auferstanden, sondern Jesus ist am Sabbat auferstanden, und zwar ist er vom Mittwoch bis am Samstag ist er tot gewesen. Und das könnt ihr nachlesen, das könnt ihr studieren, das würde jetzt wieder 1/2 Stunde in Kauf nehmen, aber es ist völlig logisch, wenn Jesus sagt, er sei 3 Tage, 3 Nächte im Schoß der Erde, dann ist er das auch gewesen, und das ist er tatsächlich gewesen. Und warum wir das eben immer wieder verpassen, ist halt, weil die höheren Festtage der Juden, zum Beispiel Fest der ungesäuerten Brote etc., einen Sabbat reinschieben. Und das hat man dann vergessen. Und weil wir so Sonnenanbeter sind, haben wir gerade gesagt, es ist am Sonntag auferstanden und darum feiern wir auch noch gerade Weihnachten am 25. Aber es ist ein anderes Thema. Leute, lasst uns Passach feiern! Das ist das wahre Fest der Christen, weil dort ist Jesus Christus wahrhaftig auferstanden am dritten Tag. Und wenn wir das verleugnen, dann ist unser Glaube wertlos, meine Lieben. Aber denken wir daran, Jesus Christus ist auferstanden und das Fest von der Auferstehung, das ist das christliche Fest Number One. Nämlich Jesus ist vom Tod auferstanden. Und warum ist er vom Tod auferstanden? Warum ist das so wichtig? Das wollen wir jetzt anschauen. Gehen wir gleich noch eins weiter. Warum hat Jesus müssen auferstehen? Erstens, damit die Schöpfung wiederhergestellt wird. Ganz zurück, 1. Mose, Kapitel 3, Vers 24. Viele von euch kennen die Stelle. Es ist schon einfach gewaltig, wie gerade in den ersten paar Kapiteln der Bibel der Blueprint schon geleitet worden ist. Es lohnt sich immer wieder, Genesis zu lesen, es lohnt sich immer wieder, den Schöpfungsbericht zu lesen, weil es geht alles dort zurück. Gott hat die perfekte Erde geschaffen. Er hat am Mensch den freien Willen gelassen, weil man Liebe nicht verordnen kann. Stimmt's? Ich bin wirklich stolz auf mich, dankbar zu Gott und zu meiner Frau, dass sie schon mehr als 20 Jahre mit mir unterwegs ist. Und das freiwillig. Das ist wahre Liebe, meine Lieben. Und wenn du keine Wahl hast, ist wahre Liebe nicht möglich. Und der Mensch hat sich, der Adam und Eva haben sich entschieden, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Und durch das haben sie gewählt, dass ein Leben ohne den Vater möglich ist. Und was ist passiert? Nichts anderes, als dass zu vergleichen wäre mit einer Pflanze. Stell dir vor, eine Pflanze, ich nehme jetzt meine schöne Kiwi, die einen wissen, ich habe Kiwi, die trägt jetzt ja Frucht, 7 Kiwis. Man würde die jetzt rausreißen, oder? Und die hat ja schon lange Wurzeln und alles, man würde die aus der Erde rausreißen und wäre einfach noch ein bisschen in Kontakt. Nach wenigen Tagen wäre die ganze Kiwi gestorben. Weil die Kiwi ist nicht mehr verwurzelt in der Erde, sie hat keinen Nährstoff mehr, sie kann sich nicht mehr ernähren. Und so ist auch der Mensch. Und so ist mit der Trennung vom Mensch, von Gott, automatisch auch der Tod in unser Leben reingekommen. Und im 24. Vers Kapitel 3 heißt: Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubin lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Warum hat Gott auf alle Kraft verhindern wollen, dass der gefallene Adam vom Baum vom Leben isst? Es wäre Katastrophe gewesen, weil der wäre eingefroren worden zum ewigen Leben in einem sündigen Zustand und es wäre so geblieben. Durch die Sünde ist der Tod in die Welt hineingekommen. Und wenn wir ins Kapitel 8 vom Römerbrief hineingehen, dann wird es absolut klar und deutlich beschrieben. Ich flitze da mal führen zum Römer 8, 19. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Okay. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung. Also gespannte Erwartung, oder? Gitarrenseite. Kurz vor dem Vertätschen, so fühlt sich die Schöpfung, ist gespannt, ob sie könnte miterleben, dass Söhne und Töchter von Gott offenbar werden. Können mit dem Satz etwas anfangen? Alle, die schon in der Natur waren und gebetet haben, den Herr erhoben haben, wir machen das ja sehr oft, die wissen, dass die Schöpfung reagiert. Lass uns weiter schauen. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Krass. Die ganze Schöpfung ist am Tod unterworfen, Tod ist in die Welt hineingekommen und die Schöpfung weiss noch, tief inne, wie es einmal war und wie es gedacht war. Und wenn du in die Natur rausgehst, in den Wald hineingehst, du gehst irgendwo, sagen wir mal in Jura, in die tiefen Wälder, wo sich die Teufel getroffen haben und angebetet haben, und du gehst dort hin, erhebst heilige Hände, und ich garantiere dir, du wirst erleben, wie die Bäume und die ganze Schöpfung mit dir in Lobpreis einsteigt. Nicht, dass wir jetzt anfangen, Bäume umarmen und die Schöpfung anbeten, das wäre dann wieder wie die Sonnenanbeter, die alles vertrüllen. Es geht einfach darum, zu verstehen, dass die Schöpfung von Gott gemacht ist und dass durch den Sündenfall der Tod in alles hineingekommen ist. Und wenn du durch den Wald durchläufst und am Boden schaust und siehst all den Dreck und den Dreck von der Erde und die Blätter und ich bin einmal vor Jahren spazieren und dann war man im Wald und hat einen Spaziergang gemacht. Ich dachte, oh, das ist jetzt schön im Wald, aber ich sage, es ist gar nicht schön, schau das mal an. das ist ja Dreck am Boden und kaputte Blätter und das Bächli rauscht nicht recht, sieht kein Fischgumpen, das ist ja kaputt. Und dann hat mir Gott eine Vision gegeben, wie er eigentlich die Schöpfung gemacht hat. Es war alles bunt, alles wunderschön und farbig. Da hast du keinen Dreck am Boden gehabt, du, das war herrlich. Und die Schöpfung weiss das und sie sehnt sich zurück. Und wir müssen wissen, wenn wir über Nachfolge von Jesus Christus reden, es geht nur darum, dass wir zurückkommen zum ursprünglichen Plan, den Gott hat wollen. Und wenn du das grosse Bild hast, dann siehst du auch deine Lebenssituation, deinen Auftrag, für was du berufen bist, dann siehst du das alles in einem neuen Licht. Und dann machen wir uns auf und suchen, was verloren ist. Amen. Jesaja 53,4 ist beschrieben, was Jesus befreit. Für war, er hat unsere Krankheit getragen. Durch die Sünde ist Krankheit in die Welt hinein, hat es nicht gegeben im Paradies. Und unsere Schmerzen auf sich geladen. Durch die Sünde ist Schmerz in dein Leben hineingekommen, hat es vorher nicht gegeben. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jetzt haben wir schon ein bisschen vorausgeschaut. Meine Lieben, Jesus ist von der Tod auferstanden, damit die ganze Schöpfung wiederhergestellt wird. Glory. Das soll mal Greenpeace gehören und der WWF. Ich sage das, sie hätten einen anderen Ansatz. Die Schöpfung sehnt sich nach dem Offenbarwerden von den Söhnen Gottes. Und das heilt die Schöpfung. Und die Söhne Gottes geben der Schöpfung auch Sorge. Zweitens. Jesus hat durch die Verstehung den Tod besiegt. Der Tod, der reingekommen ist, 1. Korinther 15, 21, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen und gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Durch einen Mensch, durch Adam, durch einen Mensch ist die ganze Schöpfung kaputt gegangen. Durch einen einzigen. Und durch einen einzigen wird die Schöpfung wiederhergestellt. Nämlich Gott, der selber Mensch geworden ist, Jesus Christus, der zweite Adam. Und der Tod ist der mächtige Feind. Im 1. Korinther 15 heisst es, dass der Tod der letzte Feind ist, der besiegt wird. Kapitel 15, Vers 26. Als letzter Feind wird der Tod besiegt. Und wenn der Tod besiegt ist, dann ist die Herrschaft für Gott und seine neue Schöpfung frei und sie wird installiert werden und sie wird mit Frauen, Männern und Kindern installiert werden, wo das wend, wo Gott liebt, wo wend mit Gott zusammen sein. Der Paulus voller Enthusiasmus ruft er aus am Ende von Kapitel 15: Der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Halleluja. Der Tod ist der letzte Feind und er wird besiegt werden, auch in deinem Leben. Er wird besiegt werden und Gottes Schöpfung wird wiederhergestellt werden. Und es wird eine Zeit geben, wo Gott alle Tränen abgewischt hat und der Tod wird nicht mehr herrschen. Ist es nicht wunderbar? Was für eine Zusage, was für eine Verheißung. Und meine Lieben, wenn Jesus nicht von der Tod auferstanden ist, dann stimmen die Worte nicht, die ich euch jetzt sage, oder? Aber Jesus ist von der Tod auferstanden am dritten Tag. Und er hat den Tod überwunden. Und er hat den Weg freigeschaltet zum Vater. Und er hat Krankheit und Sünde besiegt. Und er teilt den vollständigen Sieg mit dir und mit mir. Darum triumphieren wir mit Jesus. Darum gehen wir über Schlangen und Skorpion und sind Sieger im Herr. Darum sind wir sogar in schwierigen Zeiten, wie es der Paulus sagt, vielleicht ratlos, aber nicht verzweifelt. weil wir sind der Tempel vom lebendigen Gott und Gott hat es gefallen, den Heiligen Geist in dich hineinzulegen. Meine Liebe, ist das genug Aufforderung, um unser Leben ganz Jesus anzugeben? Und wenn du heute Morgen da bist und das noch nicht gemacht hast und du nicht umgekehrt bist von deinen Sünden, weil du das Evangelium nicht gehört hast oder nicht hast wollen verstehen, mach du das heute. Bekenn deine Schuld, glaube an Jesus Christus, lass dich taufen in den Tod von Jesus, sei begraben mit dem Herr, erlebe, was es bedeutet, persönlich auf Verstehen, erfüllt sie mit dem Heiligen Geist und als eine neue Schöpfung, als Sohn und Gottes über die Kruste zu laufen. Es ist wirklich das Beste, was du machen kannst. Amen. Und dann geht es sich nur um eins, dass wir die Botschaft verkündigen. Ob wir reich oder arm sind, ob wir Single oder verheiratet sind, ob wir Ausländer oder Schweizer sind, was spielt es für einen Ruggel? Wir haben doch nur einen Auftrag. Lass uns verkündigen, Jesus ist auferstanden. Amen. Und zwar jeden Tag, jeden Mensch. Halleluja. Glory. Tod, wo ist dein Stachel? Totreich, wo ist dein Sieg? Jesus ist auferstanden, er lebt in dir. Das ist gerade der zweite Grund. Jesus hat den Tod besiegt. Und der dritte Grund, danke, ist, Jesus ist der Erste von der neuen Schöpfung. Paulus, 1. Korinther 15, 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Und Jesus sagt zu der Frau dort, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Haben das sicher auch schon gelesen in der Bibel, zum Beispiel im Kolosser 1, 18, wo wir rasch hineingehen, dass Jesus in allem der Erste ist. Kolosser. Epheser, Philipper, Kolosser. Da. Da wird Jesus beschrieben. Und er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seine Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und es ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Alles. Gott hat gefallen, aus einem Grund auch am Bösen eine Stimme zu geben. Damit wahre, echte, göttliche Liebe sich kann abheben von allem anderen. Aber ich kann euch sagen, der Satan am Ende der Tage wird genau das sein, was in den Propheten steht. Du siehst ein Häufchen Elend im Ecken sitzen. Das ist der Satan, der Gefallene. Und jeder wird sagen, was? Wegen dem haben wir so einen Stress gehabt? Der hat uns terrorisiert die ganze Zeit. So wird es rauskommen. Mit dem Hauch von seinem Maul wird Jesus Christus Satan in die Kette legen. Und wisst ihr wieso? Jeder Move, den er heutzutage machen kann, kann er machen, weil es Gott ihm den Raum gibt. Er kann nicht über das ausgehen. Fragst du, ist ein ungerechter Gott? Nein, weil Gott rettet jeden Mensch aus jeder Not raus. Aus jeder Not. Vielleicht rettet er ihn vom irdischen Leben Gott direkt ins himmlische Leben über. Wir müssen das im grossen Zusammenhang sehen. Aber unser Gott ist gerecht. Und alles, was geschaffen ist, ist ihm untertan. Und darum können wir auch heilen im Namen Jesus Christus. Darum sollen wir uns als Jünger bewähren und lehren. Und wir werden auch Tote aufwecken im Namen Jesus Christus. Und es ist ja schon oft passiert, sogar in der Schweiz. Weil alles ist Jesus Christus untertan. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Jesus ist also der Erstgeborene aus den Toten. Jetzt fragst du dich natürlich sicher auch, wenn ich mich auch gefragt habe, aber wie ist denn das? Im Alten Testament sind doch auch Tote auferweckt worden, oder? Hast du ja schon gefragt. Also ist ja Jesus nicht der Erste? Aber eben doch, in was ist Jesus der Erste? Nachdem Jesus vom Totenreich auferweckt worden ist, hat er als Erster den Auferstehungsleib bekommen. Er hat als Erster den Auferstehungsleib bekommen. Und wir werden das nächste Woche anschauen, was es bedeutet, der Auferstehungsleib. Aber wenn ihr einen Vorgeschmack haben wollt über den Auferstehungsleib, lesen die Offenbarung, wie der Johannes Jesus gesehen hat. Jesus ist jetzt im Auferstehungsleib. Und wir haben ja auch einen Vorgeschmack gehabt, mit diesen 40 Tagen, wo Jesus nach seiner Auferstehung mit den Jüngern geteilt hat. Der ist locker durch die Wand durchgelaufen. Der ist reingekommen in die Stube, du hast einmal die Tür aufgemacht, Frieden sei mit euch. Das ist absolut gewaltig. Und der Paulus legt eben Wert darauf und der Auferstehungsleib wird beschrieben. Und Jesus Christus ist der Erste, der jetzt im Auferstehungsleib ist, zur Rechten vom Vater. Und wenn du zu Jesus Christus bettest, dann bettest du nicht zu einem undefinierbaren irgendetwas, Gott, wie sieht er recht aus, sondern du stehst, du bettest zu einem verherrlichten Jesus Christus in einem neuen Leib, im Auferstehungsleib, und er ist zur Rechten vom Vater. Halleluja. Und er ist jetzig da und Jesus Christus ist mitten unter uns in dem Moment. Halleluja. Das ist alles, was das Wort Gottes sagt. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und ich möchte das landen für heute mit 1. Korinther 15, 23. Wo der Paulus sagt, jeder wird auferstehen. Also auch du, wenn du jetzig an Jesus Christus glaubst und du jetzt mit ihm gestorben bist, bist du schon mal auferstanden in der Taufe, das ist einmal das Erste. Aber das wird gar nicht als Auferstehung in dem Sinn betitelt, sondern es ist die Auferstehung, die Kraft von Jesus, die dich hineingekommen ist. Es gibt aber nochmal eine Auferstehung von dir. Wenn du dann wirklich tot bist, wirst du nochmal auferstehen. Und es gibt eine Ordnung, und die werden wir auch noch genauer anschauen, aber nicht heute. Ein jeder aber nach seiner Ordnung als Erstling Christus. Halleluja. Er ist auferstanden, er wartet. Er ist bereit, er tut Wohnungen vorbereiten. Macht alles Sinn, oder? Er ist jetzt da, er ist der Erste. Danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Jesus Christus kommt wieder. Er kommt ein zweites Mal auf die Erde. Und wenn er wieder kommt, werden wir, die da sind, die zu ihm gehören, in Auferstehungsleib verwandeln in einer Sekunde. Danach aber das Ende, wenn das Reich Gottes kommt und dem Vater übergeben wird, wird er jede Herrschaft und Gewalt und Macht beseitigt hat, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und vor dem letzten Gericht werden alle Menschen nochmal auferweckt werden, die noch nicht auferweckt worden sind. Also, da seht ihr, da kommt einiges auf uns zu. Und ich möchte die Botschaft landen mit der Ermutigung, Jesus Christus ist gestorben, er ist auferstanden, er ist auferstehen, er ist das Leben. Der grosse Plan ist nichts anderes, als dass er dich in sein Paradies nehmen kann. Dass du das kannst erleben, was der Adam erlebt hat, aber ewig und in voller Herrlichkeit. Ist das nicht der Hammer? Und ist doch völlig klar, dass Jesus seinen Jüngern gesagt hat, geht hin und mache zu Jüngern. Was willst du denn sonst machen? Versteht ihr jetzt die Botschaft, die wir seit Monaten predigen? Was ist denn das Zentrum, das am Vater sein Haus gefüllt wird? Dass möglichst viele Menschen Botschaft hören, verstehen, annehmen und erneuert werden. Dass am Tag vom letzten Gericht einfach eine riesen Masse von Frauen, Männern und Kindern in die neue Schöpfung hineinzieht. Halleluja. Glory, glory. Also, bitte schon mal wieder den Marcel auf die Bühne. Und ich bete jetzt, ich weiss, es war ein bisschen viel gewesen, aber es ist ja erst der Anfang. Beten wir, dass Gott unseren Glauben stärkt durch die Tatsache, dass er Grosses vorhat. Und es ist so eine wunderbare Botschaft. Vater, und danke einfach, dass du deinen Sohn gesendet hast, dass du selber Mensch geworden bist, dass du das alles, den ganzen Film nochmal zurückgespult hast, dass du selber, Jesus, zum Fluch geworden bist für uns und den Tod überwunden hast, indem du alle Sünde auf dich genommen hast, indem du den Tod, der rechtmässig hat müssen eintreffen, freiwillig auf dich genommen hast, ohne dass du hättest müssen. Hast du am Tod alle Macht genommen. Indem, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern der Vater dich auferweckt hat, hast du den Tod endgültig überwunden und besiegt. Und ich danke dir, dass das eine Tatsache ist und dass das jetzt da ist. Vater, und ich bitte dich für uns alle, die da sind, alle Jünger und alle, die es noch werden wollen, dass du kommst mit deiner Salbung, mit deiner Kraft und Stärke und dass wir die Botschaft raustragen können, überall hin, überall, über die Landesgrenzen aus, überall hin. Dass wir laufen und in deiner Auferstehungskraft unterwegs sein. Ja, und dass wir einfach dürfen erleben, wie du Menschen um uns herum auferwecken tust, vom geistlichen Tod ins Leben. Ja, und ich segne jede einzelne Person, die das hört, die jetzt da ist. Ich lade dich einfach nochmal ein, auch deine Hände Gott entgegenzustrecken. Und ich bitte dich um weitere Offenbarung zu dem Thema, Jesus, dass es uns ganz nahe kommt. Herr, und du hast ja gesagt, wir sollen um Arbeiter in der Ernte beten. Was wollen wir jetzt machen? Wir bitten um Arbeiter. Wir bitten um Arbeiter. Wir bitten um Zeichen und Wunder. Wir bitten, dass wir das Werk von einem Jünger tun können, dass du bei uns bist, Herr, dass du uns tröstest, wenn wir entmutigt sind, wenn wir niedergeschlagen sind, Herr, wenn wir Rückschläge haben. Aber danke, dass du uns Beruf hast, um 100-fach Frucht zu bringen. 30, 60 und 100-fach Frucht zu bringen. Vater, ich bitte dich für alle, die jetzt da sind, ja, dass das Jüngerleben einfach bei uns richtig, richtig greifen, Herr. Du kennst auch meinen persönlichen Wunsch, Herr, wenn ich noch viel, viel fruchtbarer sein will. Wie wir alle uns danach sehnen, am Vater sein Haus zu füllen und dich zu ehren. Dich zu ehren, indem wir viel Frucht bringen, weil deine Pläne sind herrlich. Halleluja. Wir sind gesegnet im Namen Jesus. Lass uns ihn noch einmal anbeten. Also nicht noch einmal, aber nochmal. Halleluja. Amen.